Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Diesmal wieder ein Tierhomöopathie-Interview. Da freue ich mich sehr drüber, weil Tierhomöopathie haben wir noch ein bisschen untervertreten im Podcast. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, in den nächsten Jahren, wenn uns das gelingt, dass es niemand kaputt macht, wie sie es in Deutschland ja probiert haben, dass das auch eine wirklich wichtige tragende Säule werden wird in der Homöopathie, weil dort auch viel schwieriger ist zu behaupten, die Tiere bilden sich das ein oder weil jetzt der Tierhomöopath so mega überzeugt ist von seiner Verschreibung, dass deswegen alle Tiere gesund werden und so weiter. Ne? Denke ich, das gab auch schon die ersten sehr erfolgreichen Studien. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir auch tatsächlich eine sehr aktive Community haben. Also im Gegensatz zu den Menschenhomöopathen kann ich ja kurz mal eine Schelte geben. Die fragen mich an, ne, die schreiben, ah, ich würde auch gern im Tier über Tierhomöopathie reden. Nee, super, ne? Also wir haben sozusagen nur eine zweite Welle von Leuten, die Lust haben mitzumachen. Und den Anfang macht Lia Bertin-Käppli. Sie ist vom Zürichsee, aber wir werden gleich noch viel mehr über sie lernen. Aber ich kann schon mal teasern, das ist wahrscheinlich sowieso im Titel schon drin. Aber wir werden heute im Großteil über die Ernährung bei Tieren reden. Da habe ich schon sehr gespannt, weil da weiß ich wirklich noch weniger drüber als über Tierhomöopathie. Und sehr interessant natürlich, wie das dann ein Heilungshindernis ist in der Homöopathie. Das finde ich auch sehr interessant, weil auch Heilungshindernisse haben wir noch nicht so viel im Podcast. Also da freue ich mich sehr drauf. Schön, Lia, bist du da. Herzlich willkommen.
Hallo, lieber Marvin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls sehr, hier sein zu dürfen.
Sehr gut. Ich weiß ja, dass du im Podcast auch schon reingehört hast. Das heißt, wir fangen immer so ein bisschen an mit Leuten, die noch nie im Interview waren, dass wir dich ein bisschen kennenlernen. Und natürlich mit dem Schwerpunkt, wie bist du zur Homöopathie gekommen? Wenn du uns da mal ein bisschen reinholst, dann sind wir beide auch warm geredet.
Sehr gerne. Ich bin die Lia Bertin-Käppele. Ich habe nun seit mittlerweile bald 4 Jahren meine eigene Praxis in der Tierhomöopathie. Und ich bin mobil unterwegs. Dazu kann ich dann vielleicht auch noch kurz erwähnen, weshalb das so ist. Neben der Tierhomöopathie bin ich auch als Ernährungsberaterin für Tiere tätig und darüber werden wir heute dann auch noch sprechen, weshalb das so ist. Deine klassische Frage ist ja meistens, wie ich zur Homöopathie gekommen bin. Ich bin mal so frech und nehme dir die Frage vorweg. Es war eigentlich schon im Kindesalter, also als Kleinkind, weil ich immer wieder Mittelohrentzündungen hatte, die mit der Schulmedizin kurzzeitig besser wurden, aber dann wieder kamen. Und so hat mich dann meine Mutter zur Homöopathin geschickt. Und so hatte ich schon als Kind die ersten Erfahrungen damit gemacht. Zur Tierhomöopathie bin ich aber erst viele Jahre später gekommen. Das war, als ich vor 9 Jahren habe ich Jura studiert. Und bin da während dem Jurastudium an einer chronischen Migräne erkrankt. Also das hat von einem Tag auf den anderen angefangen und hat nicht mehr aufgehört. Ich hatte da zeitweise 28 Migränetage pro Monat und ich konnte wirklich gar nichts mehr machen, außer im dunklen Zimmer liegen. Bin dann bei der Schulmedizin gelandet und habe alles probiert, also alles, was es an Prophylaxen gibt über Beta-Blocker, Epileptika, also Antiepileptika, Antidepressiva, Infiltrationen in Tieren, also wirklich alles Schlimme, was es überhaupt gibt. Und es wurde nur noch schlimmer. Es war dann irgendwann so weit, dass ich eine schmerzmittelindizierte Migräne hatte und einen Entzug machen musste von den Schmerzmitteln. Und nach dem Entzug kam ich in eine Reha. Und dort bin ich dann zum ersten Mal wieder mit den alternativen Heilmethoden in Kontakt gekommen. Und das hat mich dann so fasziniert, weil ich mich endlich mal irgendwie so in der Ganzheit wahrgenommen gefühlt habe. Und weil mich das ja so gecatcht hat, habe ich mich dann schlau gemacht, ob es sowas auch für Tiere gibt. Denn Tiere sind, ja, seit ich klein bin, mein Leben. Ich bin mit verschiedenen Tieren groß geworden und ich bin profimäßig geritten und habe dann gesehen, dass es eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gibt. Das habe ich dann angefangen, also sofern es wieder möglich war mit meinen Kopfschmerzen. Und bin dann in der Ausbildung auch auf die Homöopathie aufmerksam geworden und habe dann selber an mir wieder die Erfahrung gemacht, dass die Homöopathie wirkt. Also die Homöopathie war dann wirklich so das Erste, was mir mit meiner Migräne wirklich geholfen hat. Und natürlich hatten wir auch während der Tierheilpraktika-Ausbildung die Homöopathie gelernt, in Anführungszeichen. Ich meine, man schneidet ja in dieser Ausbildung diverse alternative Heilmethoden an. Aber es ist halt in den 2 Jahren viel zu kurz, um da tiefgründig, ganzheitlich etwas zu lernen. Und die Tierhomöopathie hat mir aber am meisten angetan. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, die Ausbildung an der SAI zusätzlich zur Tierheilpraktika-Ausbildung noch zu machen. Und so hat ja dann alles angefangen und so ist meine Liebe zur Tierhomöopathie entstanden.
Ja, sehr interessant. Das ist ja so eine ganz klassische, also traurige, aber sehr klassische Geschichte, wie man zur Homöopathie kommt. Ne? Das wirst du wahrscheinlich bei den Tieren ja auch nicht anders sehen, ne? Dass die erst alles andere ausprobiert haben, bevor sie denn den Globuli das Vertrauen geben. Genau, was natürlich dann interessant ist, und das ist ein bisschen was Neues bisher, finde ich, von wenn ich mich richtig erinnere, ist das schon etwas außergewöhnlich, dass man sozusagen die persönliche Erfahrung als Mensch macht und dann trotzdem auf Tiere geht. Magst du da noch was zu sagen?
Ja, und zwar war da vor allem auch der Hintergrund, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich bin profimäßig geritten und bei uns war immer montags der Tierarzt im Stall. Und die Schulmedizin ist da einfach so verbreitet und es ist unglaublich, was da mit den Pferden gemacht wird. Und durch meine eigene Geschichte hat mir dann da wie die Augen geöffnet, dass es doch auch bei den Tieren noch etwas anderes braucht. Und das war dann für mich vor allem auch der ausschlaggebende Grund, weil ich ja selber auch immer Tierbesitzerin war, dass ich mich für die Tiere und die alternativen Heilmethoden bei den Tieren einsetzen wollte. Vor allem auch mir persönlich sind immer noch so die Tiere einfach oftmals näher als der Mensch.
Ja, super. Sehr interessant. Und eben, wie ich gesagt habe, eine tragende Säule. Inzwischen bin ich auch schon angeschrieben worden, warum ich da noch nichts gemacht habe zur Homöopathie bei Pflanzen. Da habe ich auch schon mal eine Folge persönlich drüber gemacht, dass ich dachte, ja, jetzt, also schon länger her die Folge. Und das ist für mich sehr faszinierend, wenn ich da einsteige. Also das sind dann nochmal ganz andere Breitengrade. Das machen wir sicher auch noch. Da habe ich auch schon 2 gesammelt. Da gibt es ja noch nicht so viele. Aber das ist ja dann nochmal sehr interessant. Super, vielen Dank. Machst sozusagen eine rein mobile Praxis oder hast du auch Praxisräume?
Nein, ich bin rein mobil unterwegs, aus dem Grund, weil bei den Pferden muss man sowieso in den Stall. Bei Katzen ist es für mich auch sehr spannend zu sehen, wie sie gehalten werden, weil das ist häufig ein Problem und da ist häufig der Ursprung von der ganzen Problematik. Und bei Hunden finde ich es immer schön, dass ja, natürliche Verhalten in ihrem natürlichen Umfeld zu sehen und nicht, wenn sie dem Transportstress ausgesetzt sind und sich dann in einem neuen Raum zuerst mal zurechtfinden müssen.
Ja, sehr spannend. Dann sieht man sie wirklich in der reinen, wo sie wohnen, ne?
Genau. Und ich mache das aber mittlerweile so, dass ich einfach die Erstanamnese, die mache ich beim Tierhalter zu Hause oder eben im Stall. Und die Nachkontrollen sind dann meistens per Zoom. Mhm. Und die Tierhalter schicken mir dann noch Videos, falls ich noch was sehen muss. Aber so geht das wirklich ziemlich gut.
Also, ja, super.
Genau, ja.
Und wie lange hast du denn für so eine Vollaufnahme, wenn du vor Ort bist, für so eine Erstanamnese?
Das ist immer abhängig vom Tierbesitzer, wie viel der mir erzählen mag oder will. Aber so zwischen 60 bis 90 Minuten ist so der Durchschnitt. Genau.
Also ähnlich wie bei uns, ne? Ich finde es immer wieder spannend. Wir haben ja dann, wenn ich da gerade so drüber nachdenke, wir haben in der Praxis oft eher so dieses Thema, dass die Kinder sich ja anders verhalten, wenn sie bei mir in der Praxis sind, als daheim. Und wir natürlich viele Beobachtungen und Verhaltensweisen eher auf das nehmen, wie sie bei uns in der Praxis sind. Hörst du das von Tierhaltern auch, dass wenn du dann als fremde Person da bist, diesen Effekt trotzdem hast, dass die Tiere sich mit einem anwesenden Fremden anders verhalten? Oder ist das, weil die in der gewohnten Umgebung eigentlich keinen Unterschied?
Nein, das höre ich schon. Vor allem nimmt man auch immer wahr, dass das Tier spürt oder merkt es, wenn man über das Tier redet. Also das finde ich immer spannend, dass dann die Halter sagen, oh, Er ist ruhiger als sonst oder zeigt ein Verhalten, das er sonst mit Besuch oder Leuten, die immer wieder ein- und ausgehen, nicht zeigen würde. Also, ist je nach Tier schon anders, als wenn jetzt irgendwie nur eine Kamera dort wäre und ich nicht anwesend wäre.
Ja.
Aber es ist trotzdem, nach einiger Zeit legt es sich dann ja meistens und die Tiere werden ruhiger und zeigen wieder ihr natürliches Verhalten. Von dem her ist es für mich nach wie vor sehr praktisch, wenn ich sie in ihrem natürlichen Umfeld sehe.
Das heißt, du machst hauptsächlich Pferde, Hund, Katze, richtig?
Genau, ja.
Machst du noch andere Tiere oder hast du gesagt, ich beschränke mich auf das?
Ich habe gesagt, dass ich mich darauf beschränke. Ja. Es kommt aber trotzdem immer mal wieder ein Anruf, irgendwie wegen einem Nager.
Mhm.
Aber ich versuche, die dann, wenn möglich, immer weiterzuleiten.
Und das ist, glaube ich, jetzt inzwischen auch allen Zuhörern von der Tierhomöopathie klar geworden. Da kann man nicht einfach sagen, ich mache jetzt alle Tiere, weil es für jedes Tier, teilweise sogar ja für unterschiedliche Rassen, wieder ein eigenes Studium fast braucht.
Ja,
Mindestens von der
so
Rasse muss man sich auskennen. Insofern ist das, glaube ich, auch weise, sich dort zu spezialisieren. Ne? Bei den Menschen habe ich überlegt, was man dann adäquat als Menschen machen könnte, wäre sich kulturell. Kulturell zu sagen, ich mache nur Italiener oder so. Also natürlich ein Gag, sorry, für alle, die jetzt gerade wieder schon die E-Mail parat gehabt haben für Marvin. Ne? Aber das wäre sowas Ähnliches, ne? Weil wir haben das ja tatsächlich, wenn Deutsche bei mir in die Praxis kommen, Italiener oder Türken oder auch, ich habe relativ viele Portugiesen und so, die bringen einfach ein ganz anderes Temperament mit. Und wenn man denen dann natürlich alle die temperamentvollen Mittel gibt, weil die im Verhältnis zu dem, sag ich mal, was auch immer das wäre jetzt, der 0815 Schweizer, ne, natürlich ein ganz anderes Verhalten haben, dann ist es im Prinzip auch so. Aber das ist natürlich, ist man schon wieder gefährlich nah am Rassismus. Also das ist natürlich keine Empfehlung. Und dann kann man sich vielleicht für die Laien so ein ganz bisschen vorstellen, wer sich jetzt mit Tieren gar nicht auskennt. Ansonsten denke ich, ist klar, dass man einen Pudel und einen Dackel nicht so sehr vergleichen kann miteinander. Und wenn man dann zur Katze rübergeht, hat man ja ganz eine andere Art von Tier sowieso. Ne? Deshalb bin ich jetzt gespannt, wo du einsteigen willst mit Ernährung, weil das ja selbstverständlich bei den drei Tieren auch nochmal komplett anders. Ne? Pferde sind Vegetarier, gell?
Ja, Pflanzenfresser, ja.
Genau, das sind keine Allesfresser wie die Schweine, da bin ich immer
Nein.
nicht ganz so sicher, aber das ist so. Ne?
Mhm.
Und Hunde und Katzen, bei Katzen weiß ich, sind Fleischfresser, bei Hunde sind ja irgendwie, je nachdem, auch Allesfresser. Genau.
Ja, je nachdem, aus welchem Blickwinkel, dass man es betrachtet. Aber ja, sie können zumindest Kohlenhydrate verdauen.
Genau, weil in irgendeinem Podcast habe ich jetzt gerade wieder gehört, dass es Hunde gibt, die vegan ernährt werden. Also weil, da bin ich auch ein bisschen raus, aber da freue ich mich jetzt, dass du uns so reinführst. Bei welchem Tier wollen wir anfangen?
Wir können gerne beim Hund anfangen, weil
gut.
Dadurch bin ich auch selber zur Ernährung gekommen.
Ja, sehr gut. Dann fangen wir da an. Bin ganz gespannt.
Sehr gut. Ja, vielleicht noch kurz als Einführung, wie ich denn zur Tierernährungsberatung gekommen bin. Ich hatte dazu mal eine kleine Mopshündin und die hat immer wieder in der Nacht, also früh morgens, erbrochen. Ich bin dann auch mit ihr zu einer Tierhomöopathin gegangen, die ihr immer mal wieder ein Mittel gegeben hat. Dann wurde es kurzzeitig besser, aber dann kam es wieder. Und irgendwann hat mich dann eine Bekannte darauf gebracht und hat gesagt, hey Lia, geh doch mal mit deiner Hündin zu einer Ernährungsberatung. Das habe ich dann gemacht. Und so kam ich dann auf die natürliche Fütterung. Also ich habe dann umgestellt und angefangen, sie frisch zu füttern und kein Trockenfutter mehr gegeben. Und von da an war es vorbei mit dem nächtlichen Erbrechen. Und das war dann für mich auch so ein Auslöser, wo ich realisiert habe, wie wichtig die Ernährung überhaupt ist und dass es ja die Grundlage von allem ist. Ich meine, nur schon, wenn man unser Immunsystem anschaut, der größte Teil befindet sich im Darm. Und wenn da nur nichts Schlaues hinkommt, dann kann ja auch das Darmmilieu nicht gesund sein. Und wenn das schon mal verschoben ist, dann wird es sich auch immer wieder darüber zeigen, dass Symptome entstehen. Und ja, man es dem Tier anmerkt, dass es ihm nicht so gut geht. Und was ich ja vielleicht auch gleich mal vorweg erzählen kann. Ich habe sehr viele Allergiker in meiner Praxis, bei Tieren leider sehr weit verbreitet, vor allem bei Hunden und bei Katzen. Das zeigt sich dann zum Beispiel über Hautausschläge oder Leckanfälle oder immer wieder Erbrechen und Durchfall. kann sich natürlich auch übers Gemüt zeigen. Und ich würde sagen, ja, fast der Hauptbestandteil von meinen Kunden sind Tierhalter von Allergikern. Und die kommen dann zu mir, weil sie alles versucht haben und schulmedizinisch leider langsam alles ausgeschöpft haben, häufig dann mit Cortison unterdrückt wird und einfach nicht mehr weiter wissen. Leider ist es sehr häufig auch so, dass vielen Tierhaltern auch gar nicht bewusst ist, dass es bei der Ernährung von Hunden und Katzen auch etwas anderes gibt als Trockenfutter oder Nassfutter, sondern man geht da halt in einen Tiershop oder in Migros oder Coop und nimmt da einfach mal das Futter, was es dort halt zu kaufen gibt. Und ja, wenn dann halt alles ausgeschöpft ist, erfahren die dann häufig auch, dass es doch auch eine Ernährungsberatung gibt für Tiere und fangen dann auch an, ihr Tier auf eine natürliche Fütterung umzustellen.
Ja, sehr gut. Was denkst du, woher kommen diese Allergien thematisch? Also hast du das Gefühl, es ist nur von dem, ich habe gerade letztens wieder, war ich in einer Weiterbildung jetzt bei Kindern und da hat sie gesagt, es gibt eine Studie, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Antibiotikagaben und Auftreten von Allergien, ne? Also dass sozusagen die Allergien auch mit den Medikamenten zu tun haben, oder würdest du sagen, beim Tier ist es mehrheitlich wirklich die Ernährung?
Beides. Also ich kann mich da anschließen bei der Antibiotikagabe. Dann sicher die Ernährung, die eine große Rolle spielt. Dann würde ich auch sagen, spielt eine genetische Komponente rein, weil mittlerweile die ganzen Rassen, die es gibt, da das ist nicht alles mehr so gesund, wie es mal war. Und auch, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, sorry.
Genau, Impfungen zum Beispiel oder diese
genau.
Entwurmungskuren.
Impfungen und Entwurmungen, das ist auch ein Riesenthema. Ja. Das ist ja schon bei den Tieren leider ein leidiges Thema. Also die Entwurmungen, die da alle 3 Monate empfohlen werden, das schlägt sich natürlich dann auch wieder aufs Immunsystem, respektive auf den Darm nieder. Und ja, das ist leider auch immer wieder ein großes Thema.
Müssten dann die Tiere nicht eigentlich auch dann mit Pilzen zu tun haben im Darm? Also wenn ich mir vorstelle, eine Wurmkur wirkt auf den Darm, Antibiotika, wenn es nicht, also wenn man Pech hat, wirkt sehr stark auf den Darm. Das heißt, der natürliche Darmmilieu ist ja sehr stark belastet, nur schon von den beiden Therapien. Haben die dann auch oft so einen schlechten Darm, dass sie dann auch Pilze entwickeln? Dann hätte man noch was Drittes, was dort ist, oder ist das nicht so häufig dann?
Es ist nicht so häufig. Gibt es, aber es ist nicht so häufig.
Ja.
Genau.
Was denkst du, warum haben die denn mehr Allergien als Immunproblematiken, wie jetzt Erkältung oder so? Liegt das einfach am Hund selbst? Oder?
Jeder hat so seine Schwachstelle. Ich würde sagen, beim Menschen wahrscheinlich ähnlich. Es gibt solche, die können das Leben lang irgendein 0815 Trockenfutter fressen und die werden trotzdem 20. Und dann gibt es solche, die sind einfach empfindlicher. Ja. Jeder zeigt es halt einfach wieder anders. Der eine zeigt es ja über den Magen-Darm-Trakt, der andere vielleicht eher über den Bewegungsapparat. Da hat einfach jeder so seine Schwachstelle, würde ich mal sagen.
Arbeitest du auch da miasmatisch für SRI?
Ja, genau. Ja.
Genau, da hätten wir dann die
Miasmatik. Aber
ja, sag.
Ich finde, beim Tier ist es meiner Meinung nach schwieriger, miasmatisch einzuteilen als beim Menschen.
Ja.
Also ich habe da auch immer wieder deine Episoden gehört und natürlich auch die Reise einer Krankheit gelesen und natürlich an der SAI ist es ein großes Thema. Aber ich finde es nicht immer ganz so leicht, da eine Einteilung zu machen.
Ja, es fehlen ja 2 riesige Bereiche, ne? Wir haben einerseits die Vererbung, die fehlt. Und, also in der Regel nehme ich mal an, dass die fehlt. Plus, dass man die Gemütseinteilung natürlich, wenn die dann auch rassenspezifischer ist, dann auch nicht unbedingt herbeinehmen kann, ne? Wenn das so zur Rasse gehört. Ne?
Absolut, genau. Und was leider auch häufig so ist, ist, dass die Tierhalter teilweise auch nicht wissen, was davor im Leben war, respektive
das kommt auch noch. Ja.
Von wem das Tier abstammt.
Da kann man fast nur Beobachtung, Verhalten nehmen und wie sich nachher die Krankheit zeigt. Ne?
Genau.
Wobei Allergie auf fast alle Miasmen sein können.
Ja, ist so.
Ist die Allergie denn auch meistens auf den Magen-Darm-Bereich beschränkt oder haben die dann Hautausschläge oder?
Ja, zeigt sich häufig auch über Hautausschläge oder über so ein Leckekzem, dass die sich wund lecken oder auch wund beißen.
Kann man denn bei Hunden dann so eine Art Standardernährung sagen, dass okay, das muss nicht oder ist das am Schluss dann auch zu individuell, dass wir das hier diskutieren können?
Ist auch sehr, sehr individuell, aber mein Ansatz besteht darin, desto natürlicher, desto besser. Also desto unverarbeiteter, desto gesünder.
Also ich stelle mir vor, ich höre jetzt den Podcast und habe jetzt daheim Hund XY. Mhm. Gibt es da, kann man sagen, okay, Standard wäre, kann man das irgendwo nachgucken für die Rasse zum Beispiel? Gibt es da Bücher drüber? Oder braucht es denn schon jemanden, einen Profi wie dich, der dann das mal sagt, okay, bei dem Hund wäre wichtig, keine Ahnung, Fleisch, bei dem anderen wäre jetzt wichtig, da kann man auch Kartoffeln geben oder ist das so dann nicht?
Doch, das ist wirklich auch rassespezifisch. Also es gibt Hunde, die sind zum Beispiel auf schnelle Energie angewiesen und da füttert man dann auch einen Teil von Kohlenhydraten hinzu. Und dann gibt es andere, die brauchen einen höheren Anteil beim Fleisch und einen kleineren Anteil beim Pflanzlichen. Also das ist wirklich auch wieder rassespezifisch und deshalb finde ich, es macht es auch durchaus Sinn, mal sein Tier bei einem Ernährungsberater vorzustellen. Aber ich kann schon mal so kurz zusammenfassen, wie die Ernährung bei einem Hund ist. Also wenn man da sich dazu entscheidet, natürlich zu füttern. Natürliche Fütterung kann entweder roh sein oder auch gekocht. Also ich weiß nicht, ob du dich da so ein bisschen auskennst, aber das Barfen ist immer in aller Munde. Barf ist eine englische Abkürzung und steht für Bones and Raw Food. Und das heißt eigentlich, dass man alles roh geben würde. Da wäre dann circa 80% von der Ernährung wäre da tierischen Ursprungs, also Fleisch, Innereien und Knochen. Und 20% wäre der pflanzliche Ursprung, also Gemüse und Obst. Aber, also das ist so kurz zusammengefasst. Nun, da muss man dann wieder unterscheiden, mit welchem Tier man es zu tun hat. Bei der Katze ist dann das Verhältnis schon wieder anders. Denn da ist es dann 90-10 oder 95-10. Und beim Pferd sowieso wieder ein komplett anderes Thema.
Genau, und da gibt es ja auch nochmal ganz, ganz viele verschiedene Rassen.
Ja.
Kenne ich mir auch nicht aus, aber die werden ja unter Umständen, könnte ich mir bei den Pferden jetzt vorstellen, also als Megaleihe, dass die vielleicht je nachdem, was die für eine Rasse sind, sogar noch anders verstoffwechseln. Ne?
Mhm.
Also keine Ahnung, warm oder Kaltblüter, das ist das Einzige, was man vielleicht weiß, ne? Die man vorstellen kann, ja gut, die oder ein Rennpferd oder ein Zugpferd, die müssen ja, haben vielleicht auch einen ganz anderen Stoffwechsel am Schluss. Ne?
Und so ist es auch beim Hund, respektive bei den verschiedenen Rassen. Also da gibt es auch markante Unterschiede.
Gibt es auch Unterschiede sozusagen, also dann wieder kulturell, also wenn so ein Hund jetzt importiert ist aus China oder wenn so ein Hund eigentlich normalerweise aus Südamerika kommt, dass man dort auch gewisse Sachen feststellen kann oder ist das nicht der Fall?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe ehrlich gesagt sehr wenige Hunde, die von so weit herkommen. Aber was ich einfach eher feststelle, ist, dass Straßenhunde, die sind häufig unempfindlicher als die ganzen Rassehunde, die bei mir in der Praxis landen. Und ich nehme auch an, dass es daran liegt, dass die halt auf der Straße einfach ja das fressen, was sie gerade finden. Und nicht halt immer das synthetische Hundefutter erhalten jeden Tag, sondern die nehmen dann halt das, was rumliegt.
Sehr gut, ich würde gerne mal rüberschwenken zum Thema Heilungshindernis. Vielleicht kannst du mal wirklich aus Sicht Tierhomöopathie erzählen, vielleicht auch, wenn du magst, anhand von einem Fall, wenn dir auch etwas einfällt, dass auch vielleicht die Laien, weil eben im Podcast gibt es noch nicht so viel Heilungshindernis. So, ich ergänze es dann schon noch, wenn ich finde, es braucht was ganz Wichtiges, aber für Tiere Heilungshindernis, dass du es vielleicht für die Zuhörer mal erklärst, definierst, was du jetzt darunter verstehst, wie sich das in dem Fall zeigt, dass wenn ich jetzt vielleicht selber mit meinem Hund beim Tierhomöopathen bin und dann merke, aha, vielleicht habe ich auch ein Heilungshindernis und brauche doch eine Tierernährung, doch noch.
Genau. Also häufig ist es so, dass die Kunden zu mir kommen. Nehmen wir jetzt einen Hund als Beispiel, der sich immer wieder wund kratzt oder wund leckt. Und da kann man dann noch so versuchen, das passende Mittel zu finden, also was natürlich auch sehr wichtig ist. Aber wenn man da nicht der Ursache auf den Grund geht, wird sich das immer und immer wieder wiederholen. Und ich würde sagen, in circa 80% der Allergiefälle ist die Ernährung die Ursache, also die falsche Ernährung.
Genau, wie würde man das denn sehen? Also wirken die Arzneien kürzer oder gar nicht? Oder es kommt immer wieder zurück, oder?
Häufig kommt es einfach immer wieder zurück. Also es wirkt dann kurz und dann gibt es wieder einen Rückfall. Und ich bin halt mittlerweile so weit, dass ich, also macht ja wahrscheinlich jeder Homöopath, aber man muss es von Anfang an einfach ganzheitlich anschauen. Und desto schneller man die Ursache findet, desto besser kann man auch homöopathisch behandeln. Und es ist nicht immer ganz so leicht bei den Tieren, der Ursache auf den Sprung zu kommen. Aber es ist ja in meinen Augen etwas vom Allerwichtigsten.
Ich habe manchmal gesehen, wenn ich so Allergien behandelt habe, dass manchmal die Kinder mit der Zeit das dann auch wieder essen können, die Sachen, die sie allergisch sind, oder deutlich weniger allergisch sind. Während es bei anderen eigentlich tatsächlich darauf hinausläuft, dass sie es wirklich meiden müssen. Das hat da oft an miasmatische Unterschiede, gehen wir nicht drauf ein. Kann man das bei den Hunden auch sehen, dass zum Beispiel, wenn jetzt der Tierhalter das nie umstellen kann, will, möchte, nicht bezahlen kann, keine Ahnung, ne? Dass man auch schafft, dass die Hunde sozusagen unter der Ernährung trotzdem irgendwann diese synthetische Futter wieder vertragen? Oder würdest du sagen, das geht nicht?
Doch, es gibt sicher Fälle, bei denen das möglich ist. Und ich möchte hier auch noch kurz erwähnen, es ist nicht immer die einzige Lösung, nur auf die Frischfütterung umzustellen, sondern es gibt auch bei den Fertigfutten Unterschiede. Also es gibt auch da solche, die natürlich sind und wenigstens die isolierten und synthetischen Stoffe wie der Bindemittel, Vitamine, Spurenelemente, die nicht noch zugesetzt bekommen. Und da gibt es schon auch so einen Zwischenweg. Also ich finde nicht, dass es immer nur die Frischfütterung sein muss. Aber bei wirklich ganz massiven Fällen bleibt im ersten Moment häufig nichts anderes übrig, als eine sogenannte Ausschlussdiät zu machen. Ich weiß nicht, ob es dabei das beim Menschen auch gibt, so eine sogenannte Ausschlussdiät, aber man beschränkt sich da auf eine Proteinquelle und eine Gemüsesorte, mit dem das Tier noch nie in Kontakt gekommen ist, und füttert das mal über 4 Wochen. Und danach fängt man langsam an, ein Nahrungsmittel ums andere wieder einzuführen und schaut dann, wie das Tier darauf reagiert. Und so ist es dann irgendwann schon möglich, wenn sich auch der Organismus und der ganze Körper erholt und das Immunsystem mal runterfährt, dass es dann früher oder später auch möglich ist, wieder Futterkomponenten hinzuzufügen, die eine Zeit lang gar nicht vertragen wurden.
Machst du zu dem Zweck auch Blutuntersuchungen von den Tieren? Oder also man darf es ja nicht selber so, aber veranlasst du die auch, dass man dann im Blut das auch sieht? Kann man da gewisse Sachen sehen? Oder Allergietests machen oder sowas?
Das gibt es durchaus. Jedoch sind die Allergietests über das Blut beim Tier nicht so verlässlich. Ich mache das jeweils über ein Fellmineralscreen, dass man da Haare abschneidet und die einsendet. Und was ich auch sehr häufig mache, sind Kotproben einzuschicken, wo man dann auch sieht, wie die Darmflora zusammengesetzt ist. Und natürlich kann man ja da auch drauf testen über den Kot, zum Beispiel wie die Bauchspeicheldrüse arbeitet, also ob die genügend Enzyme produziert. Und es gibt da ganz viele verschiedene Parameter, wo man auch sehen kann, wie die Verdaulichkeit ist, ob der Organismus die Kohlenhydrate verwerten kann. Also da gibt es ganz viele spannende Sachen, die man testen kann. Und das mache ich sehr häufig, vor allem in der Ernährungsberatung, dass wir mal so einen Test in einem Labor in Deutschland, in der Schweiz gibt es das leider noch nicht, aber ich arbeite da mit dem Labor in Deutschland zusammen, die das dann mal alles genau unter die Lupe nehmen.
Gibt es bei den Tieren dann auch so dieses, was bei Menschen ja dann oft gemacht wird, dieses Art Probiotikum? Gibt es ja verschiedene Produkte. Macht man das bei den Tieren auch?
Genau. Und dafür finde ich, genau dieser Darmflora-Screen nennt man das gut, weil je nachdem, wie die Darmflora zusammengesetzt ist, braucht es auch wieder ein anderes Probiotika. Man kann da nicht einfach immer nur das Standard-Probiotika geben, sondern je nachdem, welche Bakterien vorhanden sind, kann dann so ein Standard-Probiotika eher noch zu weiteren Problemen führen, weil sich dann zum Beispiel die E. colis, wenn man gute E. colis dazu gibt, vermehren sich auch die schlechten. Also da muss man dann sich wirklich auskennen und wissen, was man da tut.
So eine Ausgefühl gehabt, ich hatte auch so eine Zeit, wo ich gedacht habe, ja komm, guckst du mal rum, was es für Probiotika bei Menschen gibt. Aber da sind oft irgendwie dann ein Stamm substituiert, wo ich denke, ja, also die Chance, dass jetzt A, nur der eine Stamm fehlt, B, dass es jetzt genau der ist, weiß ich ja gar nicht. Das wäre wie wenn ich blind Magnesium substituiere und keine Ahnung, ob es überhaupt fehlt. Also
Ja.
habe es dann wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Ich denke, ja, ist vielleicht auch mehr Beschäftigungstherapie. Habe ich oft gedacht, das braucht es eigentlich bei Menschen, gibt es wahrscheinlich auch, aber wenn es dann das vorhandene Probiotikum gar nicht gibt, was man substituieren kann, bringt es vielleicht auch nicht so viel, weil bei Menschen ist, glaube ich, wieder irgendwie anders. Aber da können wir auch mal jemanden dazu einladen, da kennt sich sicher jemand bei aus, der dann da mehr weiß als ich. Sehr gut, wenn wir rüberschwenken zur Katze, ist es ja wahrscheinlich eher ein bisschen ähnlich, nehme ich an,
Ja.
von der, sag ich mal, von der Ernährungsweise her. Aber was sind da so die Hauptthemen, wo du sagst, da ist es vielleicht nicht Allergie, sondern?
Doch auch, also auch die Allergien, auch Übergewicht, Harnsteine, das ist dort ein sehr großes Thema. Oder auch chronische Blasenentzündungen bei den Katzen. Und Niereninsuffizienz, das würde ich sagen, ist ja eines der Hauptthemen bei der Katze. Und bei der Katze ist es auch nochmals anders. Also die Katze ist wirklich ein Fleischfresser und die meisten Fertigfutter sind, da hat einfach zu viele Kohlenhydrate drin. Und zum Beispiel ein Trockenfutter hat einfach viel zu wenig Flüssigkeit. Und bei der Katze ist die Flüssigkeit das A und O. Vor allem eben wegen den Nieren. Also da ist sonst eine Niereninsuffizienz vorprogrammiert.
Und dort zeigt sich der Heilungshindernis durch die Ernährung auch wieder in dem Punkt, wenn ich richtig verstanden habe, eigentlich, dass es fast sogar Ursache ist, ne?
Absolut.
Dadurch gelöst werden muss langfristig.
Ja, es ist noch zu unterscheiden, ob die Katze ein Freigänger ist, also ob sie raus darf, weil dann ist sie ja wenigstens fähig, dass sie jagen gehen kann und sich dann so eine Maus oder ein Vogel jagen kann, was wiederum ja dann auch die natürlichste Ernährung ist und das Beste, was es überhaupt gibt. Hingegen eine Hauskatze, die einfach das bekommt, was der Halter ihr gibt. Also die sind dann wirklich ja, darauf angewiesen, dass sich der Halter damit auseinandersetzt und auch, ja, studiert, was es da noch anderes gäbe als ein Trockenfutter oder ein Nassfutter.
Wie triffst du denn so auf diese Halter, wenn die jetzt das erste Mal zu dir kommen mit dieser Notsituation? Wie gut machen die denn deine Erfahrung so mit?
Ich bin einfach von Anfang an sehr ehrlich und ich sage Ihnen, dass natürlich eine natürliche Fütterung zeitintensiver ist, teilweise auch kostenintensiver und dass man sich schon auch ein Wissen aneignen muss. Klar erhalten sie dann einen Ernährungsplan und Infoblätter dazu, aber trotzdem stehen sie dann schlussendlich in der Küche und müssen die Fütterung zubereiten. Und natürlich auch fängt es ja schon da an, dass sie die ganzen Zutaten erstmals organisieren müssen. Also es ist ja dann nicht nur das Rindsfilet, das man verfüttert, sondern es braucht dann auch Innereien wie Leber, Niere, Milz, Herz und was es da alles gibt.
Ich habe
Aber
nämlich, ja, sag.
wenn die Tierhalter an einem Punkt sind, wo sie wirklich nicht mehr weiter wissen und das ganze Gebiet oder alles, was es so gibt, ausgeschöpft haben, sind sie auch bereit, in den meisten Fällen wirklich da etwas zu ändern. Und ich bin auch sehr verständnisvoll. Also ich sage Ihnen auch immer, dass ich verstehen kann, dass es vor allem am Anfang ein Riesenaufwand ist, solange man noch nicht seine Tipps und Tricks hat und weiß, wie man das einfacher zubereiten kann und da schneller wird. Ich glaube, das ist auch einfach sehr wichtig, dass man sie dabei supportet und da ist und ihnen zur Seite steht und ihnen Mut macht und ja, einfach auch als Coach für sie dient.
Ja. Mir ist gerade was eingefallen, weiß nicht, ob wir da noch kurz drüber reden wollen. Wir haben ja bei Menschen eigentlich so, dass wir, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 70% der Sachen, die wir im Supermarkt kaufen können, zählen ja eigentlich nicht zur Ernährung. Also so. Und da verstehe ich es noch, weil wir haben halt diese nette Zunge, die gern etwas Feines schmeckt. So, und dann isst man halt auch mal Schokolade, wo man denkt, ja gut, ernährungstechnisch brauche ich es jetzt nicht, ich kann sehr gut ohne überleben, aber es schmeckt halt fein, kaufe ich. Ne? Oder dass man als Mensch dann eben, weil es fein schmeckt, auch gewisse Nahrungsmittel vielleicht nimmt, die man jetzt nicht mal richtig verdauen kann, ne? Wo es dann noch x Zusätze braucht, um Salat eigentlich richtig zu verdauen, ne? Könnte ich pur gar nicht essen und so weiter. Da verstehe ich es, weil es hat halt noch diesen Menschanteil, ne? Aber beim Tier macht es mir eigentlich jetzt als vor allem Nicht-Tierbesitzer eigentlich gar nicht so viel Sinn, dass man als Großindustrie Dinge herstellt, die das Tier eigentlich gar nicht benötigt oder respektive falsch zusammengesetzt ist. Also hat man da sozusagen, sag ich mal, jetzt das Katzenfutter einfach auf Katze XY zugeschnitten und bei der würde es eigentlich gehen. Und deshalb haben halt 90% der anderen Katzen das Problem, weil sie halt nicht Katze X sind. Ist das eigentlich das Problem? Oder verkaufen die sozusagen auch Schoki an die Katzen, wo man denkt, ja gut, das brauchen sie jetzt eigentlich gar nicht, aber es kostet viel, schmeckt fein, ist billig in der Herstellung. Also wo ist da die Idee, soll sich mal Tierfutter herzustellen, was die Tiere gar nicht vertragen oder brauchen? Also
das ist natürlich eine Kostenfrage. Also beim Tierfutter wird häufig einfach der Abfall vom Abfall verwertet. Da kann es dann auch sein, dass zum Beispiel die Federn vom Huhn drin landen oder die Klauen. Also da wird wirklich einfach alles reingepackt. Wenn man sich das mal anschaut und hinterfragt und mal dem Ganzen auf die Spur geht, da wird es dann wirklich übel. Und natürlich ist es wirklich, ja, hauptsächlich eine Kostenfrage. Also da gibt es große Firmen dahinter, die gut Geld verdienen und der Tierhalter dem einfach auch ausgeliefert ist. Also der Futtermarkt, das ist ein Riesenmarkt und das Marketing, das ist wie ein Urwald. Und ja, man geht dann häufig einfach in einen Hundeladen, sieht da ein Futter, wo der deutsche Schäfer drauf ist und dann denkt, okay, ich habe selber einen deutschen Schäfer, das Futter muss gut sein. Und dann höre ich auch häufig, ah, es ist ein teures Futter, das kann doch nur gut sein. Und da sind dann halt häufig auch Bestandteile drin, zum Beispiel eine Katze, die braucht kein Mais im Futter, aber ein Trockenfutter kann nur hergestellt werden, indem es Klebstoff drin hat. Und das ist dann halt häufig das Mais oder die Kartoffeln. Und natürlich ist es auch viel günstiger, als wenn ich dann hochwertiges Fleisch verwerte.
Wissen denn das die Verkäufer?
Nicht alle, aber...
Wenn man jetzt geht hier, wie heißt das? Pet Shop und so, oder wie heißen die hier in der Schweiz?
Ja, doch. Ich denke, es ist nicht allen bewusst, aber auch dort treffe ich immer wieder mittlerweile Verkäufer an, die selber angefangen haben, ihr Tier frisch zu füttern. Und es gibt ja mittlerweile auch sogenannte Barf-Shops oder einfach Hundeshops, wo es auch Fleisch gibt und die Innereien und das Fett und die Öle und was es da alles braucht. Also das gibt es ja zum Glück mittlerweile auch. Also ich denke, es wird nah dies nah, wird man sich dem immer mehr bewusst.
Ja, also vielleicht eine letzte Frage noch zur Ernährung. Muss man denn jetzt immer auf 100% umstellen? Also muss ich 100% frisch futtern oder kann ich Teil machen? Oder was wäre da so dein, wenn es eine Standardempfehlung gibt?
Natürlich wäre das Optimum, wenn man das Tier wirklich von Grund auf frisch füttert. Aber es gibt auch einen Zwischenweg. Und zwar rate ich meinen Haltern, die jetzt nicht zur Ernährungsberatung zu mir kommen, sondern grundsätzlich mit dem normalen Fertigfutter zurechtkommen, dass es nur schon gut wäre, wenn man 20% der Fütterung über frische Bestandteile abdeckt, weil man da nachweislich bereits sehen kann, dass die Krebsrate sinkt. Das kann dann zum Beispiel sein, dass man dem Hund mal ein gekochtes Ei gibt oder Schaffeta oder mal ein paar Beeren. Aber nur schon, wenn 20% der Fütterung über über die natürliche Fütterung abgedeckt wird, ist da schon sehr viel, dass man Gutes tut.
Sehr gut. Also vielen Dank. Da habe ich auch einiges gelernt drüber. Da wusste ich, finde ich, habe zwar kein Tier, aber das ist, manchmal werde ich ja auch gefragt. Und da ist es dann natürlich auch interessant, mal einfach zu fragen, ob sie die Ernährung schon angepasst haben, bevor man dann vielleicht homöopathisch reinstartet. Also vielen Dank. Vielleicht am Schluss, wenn du magst oder dir gerade was einfällt, noch ein Fallbeispiel, dass man nochmal sieht, wie man mit der Homöopathie jetzt in solchen Fällen vorgeht.
Sehr gerne. Da kann ich gerne von einer Katze erzählen, eine europäische Kurzhaarkatze. Da wurde ich von der Besitzerin gerufen, weil die sich immer wieder wund gekratzt hat. Die haben da schulmedizinisch alles probiert und leider auch sehr viel unterdrückt. Und der Halterin wurde es irgendwann zu blöd, da jeden Monat diese Spritze zu verabreichen. Und da kam ich dann zu ihr, habe die ganzheitliche Anamnese gemacht, dann das passende Mittel bestimmen und ihr aber auch von Anfang an gesagt, hey, ich glaube, wir kommen da nur weiter, wenn wir auch die Ernährung umstellen. Bei Katzen ist das nicht immer ganz so leicht, aber das ist wirklich eine Halterin, die da alles für ihre Katze gibt und es dann auch geschafft hat, dass wir sie auf Frischfütterung umgestellt bekommen haben. Und das war dann einfach auch sehr schön zu sehen, dass man gesehen hat, dass die Mittel mal richtig ziehen. So sind dann natürlich auch die Symptome verschwunden. Und was ich auch immer sehr schön finde zu sehen, ist, dass die Tiere auch mehr Freude an Futter bekommen. Die essen auch viel lieber. Ich meine, würde uns ja auch so gehen, ja, wenn wir jeden Tag nur Dosenravioli essen, 15 Jahre lang und dann auf einmal auch ein frisches Stück Fleisch oder mal ein Himbeer oder ein Ei oder was auch immer bekommen, ist das, ja, es macht einfach Freude und das Lebensgefühl.
Ja, vor allem Katzen, Katzen gelten ja da als sehr mäklig, ne? Aber unter den Aspekten, dass da vielleicht gar nicht drin ist, was sie benötigen, hat das ja, kriegst ja nochmal eine andere Komponente dann natürlich. Was sind so die typischen Zeiträume, wenn du sagst, ja, also ich mal vorausgesetzt, das Tier ist überhaupt noch heilbar, den Teil klammern wir mal aus. Also wenn ich da jetzt sage, okay, meine Katze hat jetzt vielleicht wirklich einen Ernährungsfehler seit 15 Jahren, gut, das ist ja bei Katze, das ist ja schon Opa, aber nehmen wir mal 5, so, und jetzt stelle ich also vielleicht 20%, 30%, 50% auf die Ernährung um, die du jetzt empfiehlst, plus ein homöopathisches Mittel. Von welchen Zeiträumen reden wir dann in der Regel? Redet man da von Tagen, Wochen, Monaten, bis da die Besserung eintritt? Also wie schnell hat man die Erfolge, dass man als Tierbesitzer überlegt, ja gut, wenn ich jetzt erst in 3 Jahren den Effekt habe, soll ich mir das wirklich antun?
Nein, das ist dann zum Glück schon ziemlich schnell sichtbar. Am Anfang gibt es häufig da kurz eine Erstverschlimmerung, weil sich auch der Körper zuerst umstellen muss und Entgiftungssymptome zum Vorschein kommen, aber das reguliert sich dann ziemlich schnell. Und ja, wenn ich das Zahlen nennen muss, bin ich immer schwierig, weil es ja halt auch je nach Fall unterschiedlich ist. Aber ich würde mal sagen, wenn man die Ernährung umstellt, sieht man da schon nach 2-3 Wochen erste Erfolge.
Ja, vor allem, wenn man vielleicht merkt, dass die Katze oder der Hund lieber frisst. Vielleicht ist ja das schon so der erste Impact, den man mitbekommt. Ne?
Ja,
und eine Erstverschlimmerung ist ja für die Leute oft auch sehr eindrücklich. So, merkt man, da geht was, ne?
Das stimmt. Ist zwar nicht immer ganz so leicht zu handeln, aber da muss man dann einfach als Tierhomöopath oder Tierernährungsberater beiseite stehen und da sein und dann geht das auch vorbei. Genau.
Finde ich auch sehr schön. Also, wie eng du da die Leute betreust. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig und auch schön, ne? Diese mobile Anteil, die Begleitung, die du immer wieder gemacht hast, das ist auch in meiner Praxis, glaube ich, etwas, was die Patienten, die schon so lange bei mir sind, wirklich sehr schätzen, dass ich halt immer erreichbar bin. Und selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht immer das richtige homöopathische Mittel zur Hand habe, sofort, ne, fühlen sie sich doch begleitet und in dem Prozess nicht allein gelassen. Ne? Und ich glaube, wenn man dann noch aktiv selber auch mal nachfragt, hey, wie geht's denn so, wie läuft's und so, dann fühlen die Leute sich wirklich auch sehr gut betreut. Und ich glaube, das ist etwas, was heutzutage auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, gerade bei Tieren einen sehr hohen Stellenwert hat, oder? Wie siehst du das?
Absolut. Da kann ich mich dem nur anschließen. Ja, weil ich glaube, das A und O, weil die Halter sind ja auch so eng mit ihrem Tier verbunden und wenn die sich da schon mal sicher fühlen, überträgt sich das ja dann auch aufs Tier und so geht es dann auch dem Tier besser.
Ja, genau. Das haben wir in den anderen Episoden auch schon noch mehr gehört, dass diese Verbindung Tierbesitzer ist ja aus meiner Perspektive als Mensch-Homöopath auch sehr stark eigentlich ähnlich wie mit einem Kind, ne? Und das sieht man ja bei den Eltern auch, wenn es dem Kind nicht gut geht, dann ist Rambazamba daheim. Ne? Dann kann niemand mehr in Ruhe schlafen und die Mama macht sich sehr viele Sorgen und wenn sie sich da mindestens schon mal gut betreut fühlt, ist schon mal die Hälfte der Miete. Ne?
So ist es, kann ich da auch aus eigener Erfahrung sprechen seit kurzem, weil ich auch erst gerade Mama geworden bin.
Ah, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja,
danke.
Also sind wir fast im selben Boot. Ne? Unser Baby ist ja jetzt 8 Monate alt. Aber es ist halt schon das Dritte, wir sind schon die pazifischen Eltern. Ja, ja.
Richtige Profis.
Genau, wenn es nicht stirbt, dann ist alles gut. Nein. Also da merkt man schon, also ich hatte so diesen Effekt, ne, mit einem Kind fragt man sich, wie andere das überhaupt machen, mit zweien. Ne? Dann hat man zwei und denkt, ach, ein Kind war so easy, Wahnsinn. Ne? Und dann hat man irgendwann drei und denkt, ach, jetzt ist eigentlich auch schon egal. So, du wirst eh nicht mehr allem gerecht und plötzlich ist alles entspannt. Weil du gar nicht mehr allen Bedürfnissen stehen kannst, geht das auch von allein zurück und dann helfen sich die Kinder plötzlich gegenseitig und waren alle in Frieden daheim. Also ziemlich
das
beeindruckend.
Das gibt mir Mut. Das ist gut zu hören.
Also einfach mehr Kinder machen.
Genau, dann klappt es.
Ja, genau. Du hast ja schon einen Hund, der zählt ja als halbes Kind oder dreiviertel Kind, weiß nicht. Ne?
Ja, doch, der ist der Erstgeborene, sagen wir jeweils so schön. Oder der große Bruder.
Der Rudelsführer, perfekt.
Ja.
Ja, das kümmert sich bestimmt auch gut. Habe ich schon oft gehört, ne, dass die Tiere, also Katzen vielleicht nicht immer, aber Hunde, die sich sehr, wenn die sich mal assimiliert haben mit dem Kind, dann gehört das zum Rudel und dann ist das tipptopp.
So ist es, ja, ist schön zu sehen, auch wie sich der Umgang verändert.
Ja, hey, super, dann machen wir noch einen kleinen Abschluss. Wenn du so Leuten, die jetzt Lust bekommen haben, keine Ahnung, Patienten, Studenten, vielleicht auch andere Tierhomöopathen, die jetzt interessiert zugehört haben, gedacht haben, oh ja, mit Ernährung weiß ich auch noch vielleicht nicht so viel, ne? Weil es vielleicht jetzt auch, glaube ich, gar nicht Schwerpunkt ist ja der Ausbildung. Weiß nicht, da kannst du ja noch was zu sagen. Was würdest du denn sozusagen jetzt noch mit auf den Weg geben? Du hast ja den schönen Schwerpunkt jetzt reingebracht in den Podcast, den wir noch nicht hatten, Tierernährung. Was wäre dann noch so dein Abschiedswort?
Das ist ein guter Punkt, den du aufgegriffen hast. Wir hatten die Ernährung 2-3 Tage in der Ausbildung, aber das ist natürlich einfach viel zu wenig. Sondern da kann ich wirklich allen nur ans Herz legen, macht entweder selber eine ganzheitliche, gute Tierernährungsausbildung oder schickt eure Kunden zu einem Ernährungsberater.
Super. Hey, vielen Dank, Lia, dass du dich im Podcast getraut hast. Da ziehe ich immer vor allen den Hut, ne, dass sie das mündlich hier so meine Fragen sich stellen. Die sind ja auch immer alle ziemlich schnell, hat man nicht so viel Zeit zum Nachdenken. So, vielen Dank, dass du dich da reingetraut hast. Das war sehr schön, da einen Einblick zu haben. Und so wird diese ganze Tierhomöopathie-Serie, wo wir drin sind, auch wirklich rund, wenn jeder da so seinen Teil beiträgt. Und ich fand es wieder schön zu hören, mit wie viel Engagement, Liebe und weiterbilden. Ne? Also wie viel Engagement da noch hintersteckt. Das finde ich, ist bisher bei allen Tierhomöopathie-Interviews sehr stark rausgekommen. Da wirklich diese Liebe zum Tier nachher auch als Motor zu benutzen. Und dann hat man natürlich ganz ein anderes Verständnis dann auch wieder für die Patienten und so weiter. Also vielen Dank, dass du dich da auch gezeigt hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Nicht nur mit dem Baby, sondern natürlich auch mit der Praxis. Und dass dir die Homöopathie weiterhin so viel Spaß macht. Danke.
Vielen Dank, lieber Marvin. Es war ebenfalls sehr spannend für mich und habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast.
Super. Auch den Zuhörern hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Alles Gute, bleibt gesund und wenn ihr was mit eurem Tier habt, sucht euch einen Profi. Alles Gute, tschüss.